Gut, wie eigentlich jede Bibelstunde werden wir eine Wiederholung machen, um dann weiter heute mit dem zweiten Sendschreiben abzuschließen, mit dem Sendschreiben am Smyrna. Die verfolgte Gemeinde in den ersten drei Jahrhunderten. Und ich lese aus Offenbarung 2, die Verse 8 bis 11. Und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Wir hatten beim letzten Mal hatten wir uns angeschaut, wie der Herr Jesus sich vorgestellt hat, dem Engel der Gemeinde zu schreiben und wie er es auch in Ephesus getan hat, dem Engel von Ephesus, und wie er es auch in den weiteren fünf Sendschreiben tun wird. Wir sind ja beim zweiten. Und er stellt sich immer mit seinem Charakter vor, mit einem Charakter, der in Kapitel 1 schon auf oder vorgestellt wird. Und hier lesen wir natürlich von dem Ersten und dem Letzten, wie er uns vorgestellt wird. Von dem, der unsterblich ist, ja, der vor allem war, der vor jeder Schöpfung war, der Anfang selber ist. Und so stellt er sich als der ewige, lebendige Gott vor und zeigt uns, ich bin der Anfang und das Ende. Und zeigt uns damit, dass er der ist, der schon im Alten Testament vorgeschattet war, wo es in Jesaja hieß, Kapitel 44, Vers 6, ich bin der Erste und der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Ja? Und wir hatten gesehen beim letzten Mal, dass die gesamte Offenbarung in diesen Gedanken zusammengefasst wird. Das Ganze beginnt ab Kapitel Offenbarung 1, Vers 8. Und der ganze Bogen wird gespannt bis ins Kapitel 22, Vers 13. Und zwischen diesen Kapiteln oder in diesem Kapitel eingebettet ist dieser Gedanke, ja, ich bin der Erste und der Letzte, ich bin das A und das O, das Alpha und das Omega, ich bin der Allmächtige, ich bin der unwandelbare Gott, der sich hier vorstellt. Aber der Jesus bleibt bei dieser Vorstellung nicht stehen, denn er ist nicht allein nur der unwandelbare, lebendige Gott und außer ihm gibt es keinen, sondern er stellt sich auch als Mensch vor. Er, der Gott, lebendige Gott, identifiziert sich so sehr mit dieser Menschheit, dass er Mensch selber wird. Und dass von ihm hier gelesen wird oder gesagt wird, der tot war und lebendig geworden ist. Und Gott selber kann nicht sterben, Gott selber konnte nicht tot sein. Aber der Herr Jesus, ist, wie wir wissen, ist Mensch geworden und ist tot gewesen und ist lebendig geworden. Er selber hat die Macht gehabt, sein Leben selbst wieder zu nehmen. Und was uns hier vorgestellt wird. Er ist der Ewige und doch war er willens, in die Zeit zu kommen, um den Tod zu erleiden für uns. Der lebendig geworden ist, hatten wir gesehen, nicht der nur lebendig ist, sondern der lebendig geworden ist, der Gedanke an seine Auferstehung aus den Toten. Ja. Die Gläubigen von Smyrna selbst waren ja nun vom Tod bedroht. Ja. Sie, die so viel Verfolgung erleiden mussten, verstanden, dass der Tod und die Auferstehung unseres Herrn, ja, dass es ihm vorgestellt wird, um ihnen den Schrecken zu nehmen. Denn der Teufel hatte die Menschen immer in Angst, und das hält er heute noch, er hält die Menschen in Angst, ja, mit dem Tod. Ich habe diese Woche das Gespräch mit dem Ansgar endlich gehabt und wir hatten 3 Stunden lang miteinander gesprochen und ich wartete immer auf dass ich den Fuß reinkriege in die Tür, über den Tod mit ihm zu reden. Und das kam dann auch und Ansgar wird das Jahr 21 wahrscheinlich nicht mehr überleben. Und du merkst dem Menschen an, dass er Angst hat. Dass er Angst hat davor. Er ist eine Frohnatur, versucht das zu überspielen. Aber tief im Menschen selber, in ihm in diesem Fall, ist eine Angst da vor diesem Tod, vor der Ungewissheit des Todes. Ja? Er sagte, er sei noch dankbar dafür, dass es nicht auf einmal zack kommt. Ja, dass er auf einmal ganz schnell tot ist, sondern dass er noch die Möglichkeit hat, mit seinen Kindern zu reden, dass er Dinge noch ordnen kann. Welch eine Gnade, welch ein Segen für Menschen, die das noch haben dürfen. Aber trotzdem ist am Ende der Tod, vor dem er sich fürchtet, verständlicherweise. Und aber die Gläubigen in Smyrna hatten auch den Tod vor Augen, aber sie brauchten sich nicht zu fürchten. Ja, das wird ihnen ja auch gesagt, dass sie sich nicht fürchten sollen. Smyrna hatten wir gesehen, Smyrna, Myrrhe, Bitterkeit, steht für Bitterkeit, Myrrhe, das Harz, welches auch zur Einbalsamierung der Toten benutzt wurde und unter anderem auch das Leben unseres Herrn Jesus kennzeichnet. Der Anfang bis zum Ende, am Anfang tatsächlich, als die Weisen aus dem Morgenland kamen und Gold, Weihrauch und Myrrhe brachten, zur Begrüßung dessen, der auf diese Welt gekommen ist. Aber die Myrrhe sprach schon von der Bitterkeit seines Lebens. Und dann am Ende seines Lebens, wo er denn eine Mischung gemacht wurde von Nikodemus mit Myrrhe, Aloe, wo sie ihn begruben. Auch da sehen wir die Myrrhe, die von der Bitterkeit spricht, die sein Leben ausgemacht hat. Die Myrrhe war auch in den Spezereien zum Rauchopfer, das emporstieg zu Gott. Und diese Myrrhe, hatte ich gesagt, war nicht nur bitter, sondern wenn sie zerdrückt wurde, wenn sie in Rauch aufging, dann war es ein sehr angenehmer Geruch, auch ein angenehmer Geruch für Gott. Und so ist diese Myrrhe wirklich ein wunderbares Beispiel für diese Gemeinde in Smyrna, die diesen Druck erfahren hat, die durchs Feuer gegangen ist und die letztendlich tatsächlich dadurch ein Wohlgeruch für Gott wurde. Und dieser Geruch hat sich über die ganze Welt verbreitet und hat Kunde davon getan, von diesem Werk dieser Christen und hat das Evangelium um die Welt auch gebracht. Nun, der Herr sprach im Vers 9 davon, dass er die Werke derer kennt, ja, die Werke der Drangsal, die Werke der, also die Werke, die Drangsal und die Armut. Und wir hatten uns diese Dinge angeguckt beim letzten Mal. Die Bedrückung, die sie erfuhren, die sie erdulden mussten über die Jahrhunderte hindurch. Die Armut, die sie erlitten dadurch, weil sie ihren Lebensunterhalt nicht mehr selber versorgen konnten, weil keiner mit ihnen Geschäfte machen wollte. Sie waren ausgesperrt aus den Gilden und Zünften. Und sie konnten nun das Dokument zur Treue des Kaisers nicht vorlegen. Und deswegen wollte man mit ihnen noch keine Geschäfte machen. So, dass sie an den Rand der Gesellschaft gedrückt wurden und das auch ertragen mussten. Und dadurch auch die Armut und tiefe Armut erfuhren. Aber der Herr sagt, du bist reich und bleib nicht bei dieser Armut stecken, sondern du bist reich an dem, was du hast. Und der Herr spricht natürlich nicht vom wirtschaftlichen Reichtum, sondern von einem geistlichen Reichtum. Während er zu Laodicea, die von sich aus sich als reich empfand, sagte, du bist arm, und du erkennst es noch nicht mal, wie elend du bist. Ja. Und dann wird noch gesprochen von der Lästerung, die sie erfuhren durch die Gesellschaft selber. Ja, das Wort Blasphemia heißt nämlich nicht nur Gotteslästerung, sondern allgemein Verleumdung, Lästerung, Verunglimpfung, schmähende Nachrede, übles Gerede, Schimpfworte. oder schimpfen, ja. Obwohl dieses Reich so tolerant war, dieses römische Reich, und war es wichtig, dass die öffentliche Ordnung nicht gefährdet war im römischen Reich. Und die Christen galten ja, hatten wir beim letzten Mal angesprochen, anfangs als eine Sekte innerhalb des Judentums. Und das Judentum war akzeptiert. Aber die Juden wiederum wollten natürlich nichts mit den Christen zu tun haben. Sie wollten sehr wohl schon den Unterschied zeigen. Nein, die haben nichts mit uns zu tun. Ja? Sondern sie sind die Sekte des Nazareners gewesen. Und so wurde ihnen nachgestellt, so wurde ihnen ja nachgelästert und geschmäht. Nun, und der Herr sagt von diesen Juden und die Lästerung von denen, sie sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Hier nochmal der Einwand natürlich von Matthias. Bitte nicht das als für alle Juden zu allen Zeiten, sondern ganz besonders hier in Smyrna, in dieser Zeit, in dieser Anfangszeit, in den ersten zwei Jahrhunderten war es besonders schwierig. Juden hatten in der Diaspora gelebt, sie hatten gelebt versammelt in den Synagogen, und wir wissen, dass Paulus als erstes natürlich in den jeweiligen Städten in die Synagogen gegangen ist. Und jetzt heißt es hier von den Juden, sie sagen, sie seien Juden und sind es nicht. Natürlich waren sie vom Geschlecht aus Juden, geboren als Juden. Aber unter anderem zeigt sich ein Jude nicht nur dadurch, dass er beschnitten ist an seinem Leib, sondern auch an seinem Herzen. Und ganz besonders, dass ein besonderes Kennzeichen der Juden war es ja, dass ihnen der Messias verheißen war. Und dass sie das Volk waren, das auf diesen Messias wartete und diesen Messias verkünden sollte in alle Welt hinaus. So, was daraus geworden ist, wissen wir nur zu gut. Und deswegen wird ihnen hier gesagt, sie sagen, sie seien Juden und sind doch eine Synagoge des Satans, des Widersachers, der Zusammenkunft des Widersachers, die Synagoge des Satans. Und dann kommen wir zum Vers 10, und da haben wir beim letzten Mal aufgehört. Und da möchte ich heute weitermachen. Da heißt es: Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Ja? Fürchte nicht, höre nicht auf, dich zu fürchten, wird hier gesagt. Und wir endeten beim letzten Mal bei 4 Dingen, die hier gesagt werden. Und zwar zum ersten: Wer steckt hinter der Verfolgung? Das wollen wir gleich uns angucken. Was war der Sinn der Verfolgung? Eine besonders schwere Frage. Wie lange wird die Verfolgung dauern? Und die Verfolgten erhalten einen Trost vom Herrn. Wer steckt hinter der Verfolgung? Wer war die Person hinter der Verfolgung? Im Vers 9 wird er noch als der Widersacher genannt. Der Satan. Ja? Er ist der Verkläger, der Widersacher Gottes, und er ist der Verkläger der Brüder, der Diabolus, der Durcheinanderbringer, der Verdreher. Und so heißt es in Offenbarung 12, Vers 10, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sich vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Das ist übrigens noch zukünftig, denn noch heute verklagt der Satan kann er zum Thron Gottes hervortreten und verklagen, und ist auch ein Verkläger der Brüder. Er will mit aller Macht das Bestreben des Satans, das Zeugnis der Christen auf Erden auslöschen. Und die Juden hier in der Gemeinde in Smyrna, beziehungsweise in den ersten zwei Jahrhunderte sehr prägnant, waren lediglich ein Werkzeug dazu. Ja? Die Klagen der Kläger führten zu Verlust der Freiheit oder vielleicht sogar des Lebens. Aber sie sollten wissen, und das wird ihnen hier gesagt, dass die Feindschaft durch den Feind Gottes geschah. Und das ist tröstlich. Es hilft uns zu verstehen, ja, wer hinter diesen Dingen steht. Das ist ja oft unser Problem auch. Wir sind in Not, wir werden in Not hineingeführt, aus welchem Grund auch immer. Und wir fragen uns, warum und wozu und oder wer steckt dahinter. Und wenn wir Feindschaft erfahren und sehen gar nicht, dass es nicht die Person, die uns gegenübersteht, oftmals ist, sondern dass dahinter eine ganz andere Gewalt, eine ganz andere Macht steht, von der diese Feindschaft tatsächlich ausgeht. Wir sollten nicht vergessen, was in Epheser 6 steht. Schlagt mit mir Epheser 6 auf, bitte. Ihr kennt diesen Vers. Aber wir sollten uns ihn immer wieder ins Gewissen rufen. Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Ja? Äußerlich klar. Äußerlich kriegen wir Feindschaft von Menschen. Aber dahinter steckt oft ganz anderes, ganz andere. Und das will uns der Herr immer wieder zeigen. Schaut dahinter. Ja? Also hinter der Verfolgung steckte Satan selber. Und wir werden sehen, wenn wir uns nächste Woche Pergamon angucken, während wir noch in Smyrna den umherlaufenden, brüllenden Löwen sehen, der durch Druck und durch Feuer versucht, die Gemeinde zu zerstören, es aber nicht hinkriegt, sondern die Gemeinde tatsächlich ein Wohlgeruch wird vor Gott und vor der ganzen Welt und das Zeugnis umso größer wird, wird er es in Pergamon anders machen. Er wird als eine Schlange kommen. Das war schon immer Satans Art. Wenn er es nicht mit Druck, mit Verfolgung schafft, kommt er es mit Verführung. Aber was war der Sinn der Verfolgung? Es heißt hier, damit ihr geprüft werdet, ja, geprüft in den übelsten Umständen, um dadurch göttliche Kraft zu erfangen. Das Wort prüfen, geprüft werdet, Pairaro, heißt so viel wie läutern. Es wurde in der Schmiedekunst benutzt, dieses Wort, wenn man eine Legierung prüfte, und zwar auf Reinheit prüfte. Ja, es musste durchs Feuer gehen, damit man wisse, ob das Metall gut oder schlecht sei und welche Qualität das ist. Das Wort allerdings lässt das Ergebnis offen und wird oft auch mit Versuchen übersetzt. Wir finden es unter anderem in Matthäus 4, Vers 3, allerdings als Hauptwort, nicht Pairaro, sondern Pairazzo. Und da heißt es, und der Versucher trat zu ihm, bei der Versuchung des Herrn, und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass die Steine Brot werden. Und vermutlich war es tatsächlich Trost. Trost für die Christen in Smyrna, in der Versuchung, dass sie wussten oder wissen konnten, dass ihr Herr von dem gleichen Feind, ja, versucht worden sind. Das gleiche Wort wird hier benutzt. Und die Versuchungen waren eine harte Prüfung der Echtheit des Glaubens. Und wenn wir uns so das Bild vorstellen, was diese Menschen, unsere Geschwister damals erlebt hatten, wie groß die Angst gewesen sein muss, wenn man in den Gefängnissen saß und dann rausgeführt wurde, und vielleicht noch gerufen wurde mit dem Namen Bramschüfer und du musstest vortreten, Siemering, und du wusstest, du wirst ja jetzt nicht irgendwo hingeführt, wo du freigesprochen wirst, sondern du wirst in die Arena geführt, du wirst zum Tode geführt. Diese Angst, die sie erfahren mussten, diese Spannung wächst und wächst. Und der Druck und die Angst vor dem Todesurteil waren die Waffen tatsächlich, mit denen der Teufel die Christen drängen wollte. Drängen wollte tatsächlich von ihrem Glauben an Christus abzusagen. Ja? Widerruft das. Nur ein Wort, ihr müsst nur widerrufen. Aber sie widerruften nicht, sondern blieben treu. Und der Herr sagt ihnen hier, fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Es ist schon komisch, dass wir im Leid, ganz besonders im Leid und in der Bedrängnis, dass die Erkenntnis Gottes zunimmt. Und wahrscheinlich liegt es daran, oder ich bin da überzeugt, dass es daran liegt, dass wir im Leid, in der Betrübnis, in der Drangsal und im Kummer uns Gott zuwenden. Und das ist das, was wir im Buch Hiob lernen und verstehen, dass die Erkenntnis des Hiobs am Ende des Buches größer war als am Anfang. Und zwischen dem Anfang des Buches Hiobs und dem Ende war das große Leid, was Hiob erfahren musste. Nun, fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. So klingt hier Gottes Zustimmung irgendwie ein bisschen mit. Nicht als Urheber dessen, was sie erleiden mussten, sondern der Herr wusste darum. Er sagt nicht, ich nehme euch da raus, es wird bald aufhören, sondern er gibt ihnen einen Hinweis auf die Krone des Lebens und macht ihnen deutlich, dass Christus gerade durch diese Not, die sie erfahren, ja, die der Teufel zum Üblen verwendet, Christus dadurch verherrlicht wird. Und wenn die Gläubigen in ihrem, ich sag mal, in ihrer Drangsal, in ihrer Not, in ihren Leiden dieses im Licht sehen konnten, dann würden sie Kraft empfangen. Sie leiden für Christus. Ja? Damit sie geprüft werden. Aber wie lange wird die Verfolgung dauern? Die dritte Frage, die wir beantworten wollen. Und da heißt es hier, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Drangsal haben, 10 Tage lang. Nun, 10 Tage lang. Wir müssen hier gibt es mehrere Auslegungen. Ich werde euch 3 Auslegungen zeigen und auch sagen, warum und wieso. Es 2 Perspektiven meines Erachtens gibt. Die Frage ist, wie lange dauert die Verfolgung? Ihr werdet 10 Tage Drangsal haben, wird gesagt. Und ich bin der Überzeugung, dass wir als erstes diese 10 Tage nehmen müssen, als tatsächliche 10 Tage, auch sie zu verstehen. Und zwar als eine örtliche Verfolgung, die in Smyrna tatsächlich geschah. Denn wenn es das nicht wäre, und da kommen wir gleich zu, ja, dann hätte das kein Verständnis für die Geschwister in Smyrna gehabt. Ja, wenn 10 Tage tatsächlich irgendwie 10 Jahre oder 10 Perioden sind, was hätte das für einen Nutzen für die Geschwister in Smyrna gehabt, die tatsächlich diesen Brief empfangen haben? Nun, aber nichtsdestotrotz geht es über diese 10 Tage, die es womöglich eine örtliche Verfolgung gab, auch eine prophetische Schau hinweg. Und zwar gibt es 2 Möglichkeiten. Und zwar eine 10-jährige Verfolgung könnte gemeint worden sein. Besonders ist gemeint die größte Verfolgung, die es eigentlich gab, und zwar unter Kaiser Diokletian. Er, der ein Edikt rausgebracht hatte, wo es hieß, in dieser Verfolgung, dieses Edikt hatte folgende Punkte. Erstens, Verbot der christlichen Gottesdienste, zweitens Zerstörung aller Gemeinden und Kirchen, drittens Verbrennung aller Schriften unter Diokletian sind unwahrscheinlich viele Schriften des Neuen Testamentes verbrannt worden, Inhaftierung aller christlichen Beamten, Ämterverbot für Christen, Einkerkerung und Folterung für alle Bischöfe und Presbyter, also gemeint sind alle Aufseher und alle Ältesten, und die Todesstrafe für die Verweigerung des Kaiseropfers. Diese 10-jährige Verfolgung war nicht eine örtlich begrenzte Verfolgung, sondern eine, durch die das ganze römische damalige Reich umfasste. Diokletian. Richtig. Jedoch gibt es noch eine weitere Sicht und eine weitere Schau, wo man sagt, pass mal auf, diese 10 Tage meinen nicht allein 10 Tage, sondern auch nicht 10 Jahre, sondern 10 Perioden. Denn es lässt sich nachweisen, dass besonders große Verfolgungen in 10 Perioden stattgefunden haben, vom 1. bis zum 4. Jahrhundert, unter verschiedenen Kaisern. Das Ganze begann in den 60er Jahren mit Nero. Domitian war der 2. Kaiser, Marc Aurel, Severus, Maximus, Decius, Valerian, Aurelian, Galerius und Diokletian. 10 Kaiser, unter denen große Verfolgungen über das ganze römische Reich ausgeführt wurden. Nun egal, ob es 10 Tage waren oder ob es 10 Perioden waren, Fakt ist auf jeden Fall, dass von den 60er Jahren des 1. Jahrhunderts bis zum Jahre 312 die Geschwister tatsächlich durch große Drangsal und Verfolgung hindurchgeführt worden sind. Als Viertes erhalten unsere Geschwister hier einen Trost. Und zwar einen Trost vom Herrn. Und der Herr fordert sie auf, hier am Anfang noch des Verses, Vers 10, fürchtet nichts von dem. Oder anders übersetzt, hört auf, euch zu fürchten. Kann man auch übersetzen. Sie sollten angesichts der Bedrohung nicht den Mut verlieren. Das ist natürlich schwierig, wenn man sowas hört. Man fürchtet sich und jeder von uns würde dem zustimmen, dass sie alles Recht dazu hatten, sich zu fürchten unter den Repressalien, unter denen sie litten. Wird ihnen doch tatsächlich hier gesagt, fürchtet euch nicht, hört euch auf zu fürchten. Es mutet ein bisschen komisch an, wenn man heute tatsächlich, wenn man mit Geschwistern vielleicht redet und vielleicht ist das, es wirkt vielleicht ein bisschen wenig, wenn es einfach nur heißt, fürchtet euch nicht. Heute habe ich manchmal den Eindruck, dass es dazu führt, wenn man mit Gottes Wort tatsächlich spricht, das gilt auch nicht immer, dass man oftmals eine Unverständnis entgegengestellt bekommt. Nach dem Motto, du verstehst mich nicht. Ja? Man versucht zu trösten mit dem Wort Gottes und man bekommt, du verstehst mich nicht. Selbstverständlich ist es davon abhängig, wie redet man und wie spricht man in so eine Situation herein. Aber eins ist klar, wenn das Wort Gottes nicht mehr reicht zum Trost, in eine Situation hineinzusprechen, dann haben wir nichts anderes. Denn das ist unser Trost. Das ist das, was der Herr uns gegeben hat. Sein Wort. Und in seinem Wort offenbart er sich und spricht in unser Leben hinein. Das ist ja das Besondere an Gottes Wort, das Menschen ja nicht nachvollziehen können. Auch sie können Buchstaben aneinander rein, zu Wörtern, zu Sätzen, zu Sinnabschnitten. Ja? Aber bei uns ist es anders, wenn wir es lesen. Wir lesen auf einmal Verse und auf einmal geht uns etwas auf. Verse, die genau in unser Leben hineinsprechen, in unsere Situation hineinsprechen und uns Trost und Mut geben. Ja? Hier heißt es, sei getreu oder erweist euch weiterhin als treu. Und treu ist der Gläubige, so will ich hier verstanden wissen, dem der Herr zutrauen kann, dass er bis in den Tod die Treue hält. Und bis zu dem Tod heißt nicht, ja, drückt nicht die Zeit aus, sondern tatsächlich den Grad der Treue. Und hier wird natürlich gerade von Smyrna bei der verfolgten Gemeinde wird anscheinend der gewaltsame Tod vorausgesetzt. Nicht als notwendigerweise hingestellt, aber trotzdem vorausgesetzt. Ja? Aber der Herr würde dieses Maß von den Geschwistern, von den Gläubigen erwarten. Die Bereitschaft nötigenfalls das Leben zu lassen. Und es ist sehr schwierig, das heute auf uns anzuwenden. Und das will ich auch gar nicht. Weil wir stecken nicht in so einer Situation. Wir könnten vielleicht die Geschwister, ich weiß nicht, in den arabischen Ländern fragen, wie sie damit umgehen können. Aber wir stecken nicht in dieser Situation. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wie wir damit umgehen würden. Mit so einem Wort bis in den Tod. Diesen wird nun gesagt, dass sie eine Krone erhalten sollen, und zwar nicht als Lohn, sondern als eine Auszeichnung sollen sie, und zwar eine Auszeichnung für den Sieg. Und das Wort, was hier benutzt wird, Stephanos, Stephanos kann Krone oder Siegeskranz bedeuten im Griechischen. Und solch einen Siegeskranz erhielt man, wenn man bei den korinthischen oder bei den olympischen Spielen dabei war, aber auch in Smyrna, wo regelmäßig Wettkämpfe ausgetragen wurden, ja, bekam man so einen Stephanos, so einen Siegeskranz. Und hier wird gesagt, so werde ich dir die Krone oder den Siegeskranz des Lebens geben. Und wir haben den gleichen Ausdruck nochmal in Jakobus 1, Vers 12, wenn ihr mit mir aufschlagen mögt. Jakobus 1, Vers 12. Und da heißt es, Jakobus 1, Vers 12, glückselig der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. In 2. Timotheus 4, Vers 8, ja, wird von der Krone der Gerechtigkeit und in Stephanos der Gerechtigkeit gesprochen, ja, die bereitet ist, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, schreibt Paulus, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Und in 1. Korinther 9 wird von einem unvergänglichen Siegeskranz gesprochen. 1. Petrus 5 spricht nochmal von einem anderen Siegeskranz, und zwar ganz besonders einen unverwelklichen Ehrenkranz, dem besonders den Hirten zugesprochen wurde. Es handelt sich hier weniger, wie manche Ausleger meines Erachtens schreiben, als eine Märtyrerkrone, ja? Weil auch wir müssen sagen, in Smyrna und in der Epoche Smyrnas sind nicht alle Geschwister gleichzeitig hatten den Märtyrertod erlitten. Es waren eine Menge, aber nicht alle. Aber der Ausdruck der Treue gegenüber Christus würde sie am Sieg teilhaben lassen. Nun scheint es auch so zu sein, dass diese Krone des Lebens auch die Krone der Gerechtigkeit ist und der unvergängliche Siegeskranz. Ich glaube nicht, dass es unterschiedliche Kränze sind. Ich habe den Eindruck, dass das hier um ein und die gleiche Krone oder den Siegeskranz geht. Ja? Das ewige Leben, wie gesagt, als Ausdruck der Treue gegenüber Christus. Aber wie gesagt, das ewige Leben kann nicht durch Treue verdient werden, denn es ist eine Gabe Gottes und des Herrn Jesus Christus. Denn wir wissen aus Römer 6, wo es heißt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus. Ja? Das treue Zeugnis jedoch ist ein Beweis dafür, dass jemand wirkliches Leben aus Gott besitzt. Und die Krone oder der Siegeskranz, der Stephanos, gibt Zeugnis davon. Von diesem Leben, von diesem wirklichen Leben aus Gott. Gerne könnt ihr noch Anmerkungen machen, sonst würde ich zu Vers 11 kommen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Und hier wiederholt der Herr, was er schon den Geschwistern in Ephesus sagte. Und den Aufruf kannte Johannes ja von seinem Herrn. Wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Der Herr Jesus hatte das öfters gesagt in den Evangelien. In Matthäus 11, Matthäus 13, vom vierfachen Ackerfeld. Immer wieder der Ausspruch, wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Markus 4, Lukas 8 kommt dieser Satz vor. Johannes kannte diesen Ausspruch, wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Aber hier spricht zwar Christus zu Johannes, ja, aber die Botschaft legt der Heilige Geist den Gläubigen aufs Herz. Daher heißt es, was der Geist sagt. Und dass der Heilige Geist hier nicht nur zu der Gemeinde in Smyrna spricht, zeigt die Mehrzahl. Er spricht nämlich zu den Gemeinden, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja? Und es ist auch nicht nur diese sieben Gemeinden, die wir hier haben, sondern es ist allen Gemeinden gesagt, nicht nur die Gemeinde in Asien, sondern allen Gemeinden zu allen Zeiten wird das gesagt. Wer ist nun der überwindet? Es ist nicht eine besondere Teilgruppe. Ja? Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen. Keine besondere Teilgruppe unter den Gläubigen, besonders Gläubige. Auch nicht solche, die gläubig bzw. geistlich oder fleischlich gesinnt sind, sondern es sind solche, die wir in 1. Johannes 5 lesen, die aus Gott geboren sind. Das sind solche, die Überwinder sind. Nicht mehr und nicht weniger. Da heißt es in 1. Johannes 5, Vers 4, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das ist es. Der Glaube an Christus, die aus Gott geboren sind. Das sind die Überwinder, die wir hier immer wieder vorgestellt bekommen in den Sendschreiben.
Sven, ja? Es ist ganz wichtig, dass wir uns das unterstreichen in dem Vers, alles, was aus Gott geboren ist. Hier steht ja nicht wer. Also wenn das denn wer, dann lass mich, bevor du am Satz so schnell nach Hause packen.
Ja.
Weil wir alle wissen, es gibt Zeiten, da überwinden wir, und es gibt Zeiten, da überwinden wir leider nicht. Und dann kommen wir immer noch weiter zu dem Punkt. Das hat mich mal, eigentlich erst vor gar nicht so langer Zeit sehr, sehr gegründet zu entdecken. Also alles, was aus Gott geboren ist. Wir haben in unserem Leben immer noch unser altes Wesen, obwohl wir ihn so halten sollten, aber er ist noch da. Aber wir haben auch neues Leben. Und das neue Leben aus Gott überwindet grundsätzlich. Ich glaube, ist das was hier ganz entscheidend. Dass eben hier nicht steht, wer aus Gott geboren ist, sondern was.
Mhm.
Und das kann uns wirklich trösten und auch natürlich Mut machen zu sagen, Herr, gib mir Gnade, noch mehr zu überwinden.
Ja.
Wir alle sind ja traurig, dass wir nicht immer überwinden. Also zumindest, müsst ihr euch da nicht anfangen.
Ja. Ja, du hast recht.
1.
Johannes 5, Vers 4. Ihr sollt nochmal die Einzahl hier betrachten. Wer ein Ohr, womit jeweils der Einzelne angesprochen wird, und nicht nur der im ersten oder bis zum vierten Jahrhundert lebte, in der Smyrna-Periode, sondern der Geist will auch uns damit ansprechen. Überall, wo Verfolgung ist, brauchen die Gemeinden Trost zu allen Zeiten. aber nicht nur in den Verfolgungen, sondern auch in den Bedrängnissen und Drangsalen. Wir sollten nicht dieses Zen-Schreiben nur für die Verfolgung sehen, sondern wir haben auch gelesen, wir haben von Drangsal gelesen, wir haben von Armut gelesen, von Bedrängnis, ja, Drangsal, Bedrängnis. Und wir kennen Drangsal und Bedrängnis in unserem Leben. Nun, die Geschwister damals bis heute würden viel erleiden, durch Folter und Tod gehen, aber sie durften wissen, dass die Menschen, die ihnen so etwas antaten, nur den Leib töten konnten. Mehr war nicht drin, mehr war nicht möglich, mehr ließ Gott nicht zu, selbst durch Satans Macht nicht. Ja? Der zweite Tod konnte ihnen nichts anhaben, denn dieser war unendlich viel schlimmer. Der zweite Tod wird uns in Kapitel 21 ein bisschen erklärt. Schlag mit mir bitte Kapitel 21 in der Offenbarung auf, Vers 8. Es geht um den zweiten Tod. Da heißt es, Offenbarung 21, Vers 8, die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und hier sehen wir, dass der zweite Tod tatsächlich den Ungläubigen, ja, das Teil der Ungläubigen ist und dass jeder Gläubige ein Überwinder ist. Denn in Kapitel 20 heißt es, Vers 6, Kapitel 20, Vers 6, glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Und über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Nun, dass der zweite Tod dem Menschen bewussten Schaden, ja, zufügt und Leid bereitet, können wir allein schon in dem Wort sehen, was hier benutzt wird, Adikeo, das an anderen Stellen in der Offenbarung oft mit körperlichem Schmerz verbunden wird und Verletzungen mit einschließt. In Kapitel 6, Vers 6, bei den Siegelgerichten, heißt es, und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar, doch das Öl und den Wein schädige nicht. Hier soll weder Wein noch Öl geschädigt werden. Aber im 9. Kapitel lesen wir vom 5. Posaunengericht, von den Heuschrecken, die Menschen quälten, tatsächlich um physischen Schaden. Und es wurde ihnen gesagt, Vers 9, 4, und es wurde ihnen gesagt, dass sie dem Gras der Erde keinen Schaden zufügen sollten, auch nicht irgendeinem Grünen, noch irgendeinem Baum, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirn hatten. Ja? Und vielleicht nochmal als letzte Bibelstelle, der Gedanke, oder aus Kapitel 11, gemeint sind die zwei Zeugen. Da heißt es, und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, also physischen Schaden, Leid, Bedrängnis zufügen will, geht Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, muss er getötet werden. Der zweite Tod hat physisches Leid zur Folge. Der zweite Tod in Kapitel 20 wird unter anderem mit der Feuersee gleichgesetzt und verleiht dadurch ihm einen besonderen Schrecken nochmal, denn aus ihm wird es keine Auferstehung mehr geben. In Kapitel 20, Vers 14 heißt es, und der Tod und das Totenreich wurden in die Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Nun, wir sollten uns bewusst sein, dass es hier um endlose Pein geht, um endloses Leid, dass diese Menschen erleiden werden. Und was Menschen ihnen oder auch uns angetan haben mögen, ist schlimm. Jedoch der Gedanke an Gottes gerechtes Gericht, welches über sie kommen wird, über die Sünde und den unbußfertigen Sünder, ich glaube, das lässt uns einfach nur erstarren und erzittern, was da kommen wird. Nun, du aber, wird uns gesagt, oder den Seinen gesagt, wirst keineswegs von diesem zweiten Tod angetastet werden. Und du wirst nicht angetastet werden, weil der Sohn Gottes selbst den Tod für dich erlitten hat und Gott für dich das Leben verordnet hat. Nicht, weil du oder ich besser sind, sondern weil wir des Glaubens an Christus sind, unserem Herrn.